Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Warum moralisch sein sollen, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt am Main. Er hat zu diesem Thema einen Vortrag gehalten in der Theologischen Fakultät in Paderborn. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
Die Frage, warum moralisch sein sollen, und ich beziehe mich da auf diesen Sammelband vom Konrad Beyert, der eben ansetzt bei diesem Punkt, und sein Bild ist, jemand findet eben eine Brieftasche. Und soll man die zurückgeben? Und warum? Statt sie zu behalten, zumal die also dort verloren wird von einem Spekulanten. Aber das ist ja jetzt mal nebensächlich. Warum soll man die zurückgeben? Was lässt sich dazu sagen? Bitte gleich der Unterschied von müssen und sollen, weil das nicht gemacht wird. Ich werde nachher zum Beispiel auf Friedoriken zu sprechen kommen. Der redet immer von müssen statt sollen, und das finde ich nicht gut. In der Umgangssprache unterscheiden wir das nicht. Ich würde aber bitten, das hier zu tun heute, weil müssen heißt nicht anders können, sollen heißt nicht anders dürfen. Deswegen ja die Kluft, von der Schmidt, der eben ja ausgegangen ist, das zu machen. Es gibt eben, das sind die beiden Dinge, die es gibt, Ursachen und Gründe. Da, wo ich nicht anders kann, liegt eben ein Müssen vor. Und beim Sollen geht es darum, dass ich nicht anders darf. Und das ist hier gemeint. Also man steht vor der Frage, warum soll ich das zurückgeben? Und dann nennt Beyert in seiner Einleitung zu diesem Sammelband die vier Instanzen, auf die man sich im Diskurs bezieht. Das ist da A bis D. Er nennt als erstes also sowas wie Götter, Gott und Werte, die da eine Rolle spielen. Wo er schon die wichtige Bemerkung macht, die würde ich bitten, also im Auge zu behalten, dass er sagt, von den Werten geht kein Sollen aus. Das halte ich für ganz wichtig, weil alle Welt ja heute von Werten redet. Von Werten geht höchstens ein Optativ aus, schön wär's. Aber nicht ein, du sollst, ein Imperativ. Ein Imperativ kann nur ausgehen von Göttern und Gott. Und dazu liest man dann natürlich, wie das heute üblich ist, das seien metaphysisch doch erstaunlich voraussetzungsreiche Sätze, als ob man möglichst ohne Voraussetzungen auskommen müsste. Das ist die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, ohne Voraussetzungen auszukommen. Das erinnert mich an die Leute, wo es dann heißt, sie war bescheiden und er war auch mit nichts zufrieden. Also das kann dann noch mal gehen, wie es will. Natürlich kann ich auf die Weise glücklich sein, wenn Glück heißt, ich habe, was ich will. Nicht? Entweder ich habe dann wirklich alles, wenn ich das will, oder wenn ich nichts will, bin ich schon von vornherein glücklich. Also ich meine, die Tatsache, ob etwas voraussetzungsreich ist oder nicht, ist überhaupt kein philosophisches Argument. Aber es begegnet dauernd. Dann spricht er an das allgemeine Interesse. Das ist natürlich ein Argument. Die Frage ist nur, warum soll sich der Einzelne eigentlich dem allgemeinen Interesse unterwerfen? Wie unterscheide ich auf dieser Ebene zumutbare von unzumutbaren Verzichten, die dem Individuum auferlegt werden? Das ist ja das Problem beim Utilitarismus, der weitgehend herrschenden Ethik, dass dann da diese Instanz fehlt, wenn ich nicht so etwas einführe wie im Schutz der Person oder der Personenwürde, wenn ich bloß vom Nutzen aller ausgehe, im allgemeinen Interesse, ist das nicht unterzubringen. So wird aber oft argumentiert, eben auch ein bisschen zu Knauer, wenn dann gesagt wird, es geht um das Gute im Ganzen und auf die Dauer, ist das als solches schon tatsächlich ein unterscheidendes Argument. Bleibt also jetzt das Eigeninteresse übrig, aber auch beim Eigeninteresse, meine ich, ist es nochmal so, dass man sagt, was ist denn genau mein Eigeninteresse, wie weit reicht da das Eigeninteresse? Wir haben es gehört, wenn ich auf die Probleme komme, komme, dass mir eine Ausdruckshandlung eben bis hin zum Sterben, zum Tod, zum Gefängnis, also dort die Nachteile einhandelt, wenn es eben diesen Satz gibt, dass es besser ist, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Wie weit komme ich dann mit dieser Bestimmung des Selbstinteresses? Er weist darauf hin, dass Plato eben versucht hat, hier eine Antwort zu probieren, indem er eben sagt, es ist mein Eigeninteresse, gut und ordentlich zu sein. Dass ich das einführe, also derjenige, der Unrecht tut, der macht sich selber kaputt oder schlecht. Die Frage ist, ob eben es in jedem Fall klug ist, so zu denken, dass das hineingehört. Also wie unterscheide ich nochmal Klugheit und Gutsein, die da auftaucht? Kann ich einfach sagen, das Gute ist auch das, was förderlich ist? Taucht das dort auf? Oder wie sieht das aus? Bleibt da nicht eine Lücke zwischen Klugheit und Moralität? Es ist nicht immer klug, moralisch zu sein, schreibt Beyerz. Natürlich provoziert das die Frage, was damit Klugheit gemeint ist. Man muss natürlich Klugheit auf jeden Fall schon mal von Klüglichkeit unterscheiden. Aber die Frage ist, ob Klugheit überhaupt reicht. Deswegen ist das ja auch ein Punkt, den ich immer wieder auch bei der Tugendlehre und beim Pieper also angefragt habe. Kann ich da wirklich mit der Klugheit anfangen, wie die Tradition das macht? Oder muss ich nicht anfangen mit einer Option fondamentale, das nochmal auch der Klugheit vorgeordnet ist? Deswegen haben ja die Alten mit der Gerechtigkeit angefangen und als die Basistugend angesetzt und nicht die Klugheit. Das ist also die Gesamtbestimmung, die erstmal dorthin gehört. Und die Klugheit ist nur die Tugend des Kopfes. Die drei Seelen teilen beim Plato und jeder hat da seine Tugend. Und die Gesamttugend aller Zusammenwirken der drei Seelenteile, das ist die Gerechtigkeit. Deswegen, wenn Sie in Erfurt gucken, da am Fischmarkt, bei der Darstellung der vier Tugenden, geht das natürlich mit der Gerechtigkeit los, als der ersten Tugend. Das ist das, wo dann der Aristoteles da so in Entzücken gerät und sagt, es ist so schön, bin ich der Morgenstern und nicht der Abendstern. Und ich frage, wieso dieser trockene Aristoteles auf einmal so poetisch wird. Ne? Weil das so unwahrscheinlich ist, dass Menschen tatsächlich gerecht sein können oder das sein wollen. Das heißt, wir sind also, sagt Beyerz auch bei diesem vierten Punkt, bei der objektiven Vernunft, also bei der Position Kants, die wir eben schon hatten. Da knüpfe ich jetzt nochmal dran an. Objektive Vernunft. Also Kant beruft sich auf die Vernunft, nicht wie Pritchard auf das Gefühl der Verpflichtung, aber eben auch nicht auf die Klugheit, sondern auf diese Ordnung der Vernunft. Die Frage ist, was da genau mit Autonomie gemeint ist. Ich meine, man sollte nicht vergessen, dass heute die Leute überhaupt nicht mehr, wenn die Autonomie sagen, nicht Selbstgesetzlichkeit meinen, sondern Selbstbestimmung. Und das ist ein ziemlicher Unterschied, ob ich eine Selbstgesetzlichkeit ansetze oder eine Selbstbestimmung. Bei der Selbstgesetzlichkeit ist ja auch nochmal die Frage, ob ich mir das Gesetz gebe oder nicht das transzendentale Ich oder die Vernunft als solche. Da meine ich, hat Hannah Arendt völlig recht, dass sie sagt, sich selbst Befehle geben, sich selbst ein Versprechen geben, das ist wie Gebärden vorm Spiegel. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Ne? Das kann es nicht sein. Sondern die Vernunft vernimmt hier einen Imperativ und denkt ihn nicht aus. Aber man hat diese Rede von der Selbstgesetzlichkeit verschoben auf die Selbstbestimmung bis dorthin, dass das eben auch ja gesagt wird mit dem selbstbestimmten Tod und nur das ein würdiger Tod. Als ob man überhaupt also selbstbestimmt leben könnte. Bei der simpelsten Frage schon, wenn mich jemand fragt, wo geht's zum Bahnhof, habe ich ja nicht autonom dazu sein, selbstbestimmt, sondern ich bin bestimmt durch die Frage und die Verhältnisse. Ich soll nämlich sagen, zweite Straße rechts, erste links. Ich soll mich überhaupt nicht selbst bestimmen. Wozu? Was soll das hier eigentlich? Und da bin ich völlig heteronom, nämlich dem Gesetz der Frage, der Situation ausgesetzt. Ich werde gefragt und deswegen antworte ich hier auch nicht bin ich auch nicht in der ersten Person dran, sondern ich bin dran in der vierten Person. Ich finde das schön, dass das in anderen Sprachen deutlich ist. Also Levinas, der mich da aus verschiedenen dogmatischen Schlummern da geweckt hat, vor inzwischen einem Vierteljahrhundert, der das eben so deutlich formuliert. Und im Französischen heißt das eben Me voici. Und nicht hier bin ich. Auch im Hebräischen ist schön, die Sineni heißt nicht hier bin ich, sondern wörtlich heißt das sie, mein Dasein.